Wir fahren fort, was wir heute Morgen gelesen haben, die Maria von Magdala, die am Grabe Jesus steht, und dann Vers 11 bis 18 in Kapitel 20, Johannes 20, 11 bis 18. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Es ist ganz toll, dass wir verschiedene evangelistische Berichte über die Auferstehung haben, von vielen Seiten. Es ist ganz direkt genauso erzählt wird, die große Verlegenheit der ersten Osterzeugen. Die Maria steht draußen vor dem Grab und weint. Deshalb, als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Also es war anders, als zuerst Petrus und Johannes hineingeschaut haben. Jetzt die Maria sieht die Engel und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, es sei der Gärtner. Und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Für die meisten Menschen gehört das ja zu Ostern. Die blühenden Blumen, das Leuchten der Farben, der Frühling aufbricht. Stellen wir vor, das war sicher auch so am Grab von Jesus. Josef von Arimathea war ja ein begüterter Mann und der Platz seines Grabes war ganz bestimmt ein wunderschöner Park. Aber die Maria steht drin und heult. Und das ist ganz wichtig, weil all die Schönheit des Frühlings keinen Trost geben kann. Weil der Tod so schrecklich ist in unserem Leben. Und das wissen Sie, es ist eine Liebe, die wir in den Toten immer noch geben, mit den Blumen, die wir auch ins Grab nachwerfen. Aber wir müssen immer wieder sagen, es ist die große Verlegenheit, in der Schönheit dieses Gartens, die Maria, die weint, weil der schönste Frühling ohne Jesus die Trauer nicht besiegen kann. Und das ist deshalb so wichtig, weil das für viele Leute immer an Ostern so schlimm ist, auch in vielen Predigten, die man hören kann im Radio, dann, dass da über den Frühling gesprochen wird und sagt, das Bild, nein, das ist kein Bild. Denn unser Leben ist kein fallendes Laub. Ich bin ein Geschöpf zum Leben geschaffen. Du bist wunderbar. Was ist dein Leben, dein Leib? Und der Tod ist der große Feind, der unser Leben zerbricht. Sie müssen da immer aufpassen, wenn Sie das nicht wissen. Der Tod ist der Feind des Lebens, der große Zerstörer. Da werden ja immer dann so Sprüche gemacht, die Liebe geht weiter. Stimmt doch gar nicht. Die Liebe ist abgebrochen. Das ist ja so schwer. Weil man so viel Liebe empfunden hat und dann ist die Wunde aufgebrochen. Das Schlimme ist auch, die Trauernden können ja oft mit gar nicht viel drüber reden, weil der Schmerz so groß ist. Der Tod ist der schlimmste Feind unseres Lebens. Er ist der, der auslöscht. Und all die Blumenpracht dieser Welt kann das nicht überwinden und uns nicht trösten. Es geht in Ostern um einen lebendigen, auferstandenen Christus. Und das ist so wichtig, dass wir den erkennen. Und jetzt merken wir auf einmal, die hatten damals, die treuesten Freunde von Jesus hatten damals ganz, ganz große Probleme, das zu erkennen. Man spricht heute in den christlichen Kirchen viel vom Osterglauben. Das ist ein dummes Geschwätz. Vom Osterglauben war nichts da. Kein Wort. Wo ist denn der Osterglauben der Maria? Wo ist denn der Osterglauben von Petrus? Wo ist denn der Osterglauben von Jüngern? Sie waren verzweifelt, sie hatten Angst um ihr Leben. Sie hatten Angst, dass sie auch noch weggenommen werden. Kein einziger kann das tun. Und im Angesicht des Todes verblassen alle Hoffnungen, die man sagt. Ich war ja viel in Trauergesprächen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Menschen beerdigt habe. In der Volkskirche ist ja eine sehr hohe Zahl. Aber all die Sprüche, der Oma geht's jetzt gut. Da dachte ich mir, habt ihr eine Ahnung? Wenn man ohne Gott stirbt. Das sind Sprüche. Das Leben geht weiter, oder wie? Das stimmt doch alles nicht. Der Tod ist so eine schreckliche Zerstörung des Lebens. Der liebe Bruder vor wenigen Wochen gestorben, aber heimgegangen im Herrn. Das ist doch herrlich gewesen. Ein Kind Gottes. Und das ist das Einzige, was wir brauchen. Einen lebendigen Christus, der uns eine Hoffnung gibt. Und da steht die Maria da und weint. Das Weinen ist ja gut, dass wir weinen können. Und das ist ein Zeichen. Auch Jesus hat noch am Grab des Lazarus geweint. Und das ist noch schön. Auch ein Zeichen unserer Hilflosigkeit vor der Todesmacht. Bei Jesus war es noch mehr der Zorn, dass man sich beugt vor dem Tod. Es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder sehen, den großen Schmerz. Sie wissen ja, dass es am besten ist, dass man gar nichts sagt bei den Trauernden und die Hand drückt, weil wir so hilflos sind. Was soll man denn sagen? Und da steht die Maria von Magdala da und weint. Und es war alles nur bestürzend, so plötzlich. Und dann, jetzt war alles ausgelöscht und jetzt ist alles vorbei und da gibt es kein Heilmittel gegen die Trauer. Und auch in der Trauer war das Herz verhärtet, dass sie auch gar nicht mehr verstehen konnte. Sie ist überrumpelt von all dem Geschehen. Jesus gekreuzigt, verschmäht, verspottet und dann beerdigt. Und jetzt will sie zum Grab gehen und wenigstens ein bisschen Liebe tun und den Leib von Jesus einbalsamieren. Aber Jesus will nicht, dass sein Leib einbalsamiert wird. Den braucht er nicht und eingecremt wird. Wir brauchen einen lebendigen Christus und gut, dass nichts davon mehr dasteht. Die Salbentöpfe sind nachher irgendwo an der Seite stehen geblieben. Ganz wunderbar. Das ist so wichtig. Sie sind nicht bedeutsam, weil Jesus uns den Blick vom Leben geben will. Und das müssen Sie entdecken, auch in der größten Trauer, die Sie haben. Auch wenn der liebste Mensch Ihnen genommen wird, Sie müssen auf den auferstandenen Christus blicken. Auch wenn Sie sagen, ich kann das jetzt gar nicht fassen. Sie müssen das blicken, weil das das Einzige ist, mit dem Sie das Grauen des Todes überwinden können. Aber auch im Blick auf Ihr eigenes Sterben. Die meisten wünschen sich ja, dass sie unbedacht sterben, ganz plötzlich, ohne dass sie es merken. Ich finde das keinen frommen Wunsch. Sondern es wäre eigentlich wichtig, dass man auch noch etwas ordnen kann, was noch geordnet werden muss. Man darf auch noch liebe Worte sagen, das ist alles schön. Das bewusste Sterben war doch immer wieder bei Menschen, wenn man die Biografien liest, etwas ganz Bedeutsames. Gerade deshalb, weil wir über den Tod hinausblicken können. Diese drei Verse von Philipp Spitta in dem Lied bei dir, Jesu, will ich bleiben, wo da sagt, wird mein Auge dunkler trüber, dann erleuchte mein Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich will doch auch in meinem Sterben diesen Blick haben und ich kann den Tod nur überwinden, indem ich auf Christus blicke. Und deshalb brauche ich eine Frau, einen Mann, wer das tut, den Dienst am Sterbebett, der mir die Jesusworte zuruft. Und das ist herrlich, dass das so verwandelt und das habe ich immer wieder erlebt, wie plötzlich Leute sagen, nein, ich habe den Frieden Gottes und ich habe keine Angst, sondern ich bin ganz geborgen. Das können wir uns theoretisch gar nicht vorstellen, aber es ist so wichtig, dass wir etwas sehen. Noch einmal, Osterglauben, das ist eine Ausrede der Kirchen, die nicht den auferstandenen Jesus kennen, sondern wir wissen, dass viele Leute zweifeln im Angesicht des Todes und dass der Unglaube sichtbar wird. Aber die Nerven der Maria waren natürlich auch tüchtig strapaziert und das verstehen wir. Und deshalb ist es umso wichtiger, wie diese Berichte das ganz original wiedergeben. Für die Historiker ist das das Glaubwürdigste, was wir überhaupt haben an den Osterberichten. Ich habe Ihnen ja den Professor von Campenhausen als Historiker erwähnt, der sagte, es gibt im ganzen Altertum kein Ereignis, das so historisch glaubwürdig über beliefert wurde wie die Auferstehung von Jesus. Von verschiedenen Zeugen, von der Entstehung der Gemeinden, vom Apostel Paulus, von Petrus und allen, ist es bezeugt in der unmittelbaren Nähe, auch durch schriftliche Dokumente bezeugt und gesagt, dass es so geschehen ist. Aber der Mensch kann das nicht glauben. Für den Menschen ist nur das, was er auch erlebt. Das, was er in seiner sichtbaren Welt erlebt, das kann man verstehen, aber dass etwas gibt, dass Jesus den Tod zerbrochen hat, das übersteigt unsere Erfahrungen, unsere Möglichkeiten. Und darum ist das so groß. Man denkt immer wieder, warum hat Jesus eigentlich nicht den Spöttern das Maul gestopft und ist nach der Auferstehung zuerst zum Hohen Rat marschiert und hat gesagt, jetzt machen wir eine Urkunde, ich bin auferstanden. Damit die Zweifel endlich beseitigt. Für uns ist ja immer eine Urkunde, die unterschrieben ist, wo ein Stempel ist. Den kann man übrigens am leichtesten fälschen. Ein Stempel und die Unterschrift. Nein, Jesus hat sich gar nicht damit abgegeben. Was wäre das gewesen, wenn Jesus erschienen wäre vor Pilatus und gesagt hätte, jetzt guckst. Kerle, gell? Jetzt guckst. So stellen wir es immer vor. Jesus macht das nicht. Darum ist der Unglaube der Leute so groß bis heute. Sie verharren drin. Aber Jesus geht seiner Gemeinde nach als der Auferstandene und will seine Leute gewiss machen, dass er der Auferstandene ist. Und dann will er, dass wir es der Welt erzählen sollen. Und das ist seit 2000 Jahren das herrliche Geschäft, dass die Glaubenden das erzählen. Sie wissen ja selber, dass Sie in Ihrem Leben einmal sehr zweifelnd skeptisch waren. Wir hatten ja alle eine Phase, wo wir auch Opposition geübt haben gegenüber unseren frommen Eltern und wo wir auch in der Bibel gezweifelt haben und in den Bibelkreisen, wo Sie teilgenommen haben, haben Sie bestimmt auch gesagt, Ihre Einwände und Ihre Zweifel losgebracht. Aber das Herrliche ist, dass man zur Gewissheit kommen kann, Jesus ist auferstanden und lebt. Sonst in dem Lied von Gellert, Jesus lebt mit ihm, auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten aufwecken. Diese Gewissheit, um die geht es in Ostern. Aber wir sehen, es hat ganz lang gebraucht, auch im Jüngerkreis. Und wir machen morgen noch mal ganz bewusst weiter, wo die Jünger sich eingeschlossen haben, aus Angst vor den Juden. Am Ostermorgen eingeschlossen und am Ostermontag machen wir weiter, wie die zwei Männer nach Emmaus laufen und sagen, wir dachten, das sollte Israel erlösen. Das sitzt so tief in unserem menschlichen Wesen drin, weil wir nur das glauben können, was wir sehen. Und jetzt beobachten wir noch etwas. Die Maria sagt, was haben die bloß mit dem Leichnam gemacht? Sie kann überhaupt mehr gar nicht begreifen und sieht einen Mann stehen und meint, es sei der Gärtner. Sagen Sie, was ist denn eigentlich los? Das steht oft in der Bibel, dass wir mit unseren irdischen Augen sehr unklar sehen. Wir meinen ja immer, mit unseren Augen müssten wir sehen, wenn Jesus jetzt unter uns stehen würde, würden wir alle glauben. Und das war ja nicht so, wo Jesus über die Erde wandelte. Die Erscheinung von Jesus hat keinen zum Glauben geführt. Aber trotzdem nochmal, was ist denn das mit den Augen? Es gibt eine ganz ähnliche Stelle. In dem Sturm auf dem Meer, wo Jesus auf dem See wandelt und die Jünger in diesem Boot kämpfen mit den großen Wellen, schauen sie in der Nacht und sehen eine Gestalt und meinen, es wäre ein Gespenst. Also Jesus und ein Gespenst, das ist ein kleiner Unterschied. Da sehen wir, wie unsere Augen trügen. Die Augen sind nicht das Organ unseres Glaubens. Und da sehen wir immer falsch. Das ist von Anfang an in der Bibel beschrieben. Die Eva sieht die Frucht am Baum und sah sie lieblich an. Es wurde zur Versuchung zum Sündenfall. Oder ich denke an den Simson, der hat ein kananäisches Mädchen geheiratet, war verlobt und dann sagen die Eltern, das ist doch keine Frau für dich. Und dann sagt er, das ist ein Pfundsweib, sie gefällt meinen Augen. Sehen Sie, das ist ganz schrecklich, wenn die Augen des Glaubens nicht entwickelt sind, sondern wir mit den irdischen Augen sehen. Sie finden ganz viele Beispiele vom Sehen und Sie wissen, dass alle Versündigungen Ihres Lebens von den Augen kommen. Dass die Augen Gefallen finden an Dingen, die Gott uns nicht geben will, weil sie unser Leben zerstören. Und Sie können es in Ihrem Leben beobachten, dass die Augen ein Einfallstor von ganz vielen Versuchungen ist. Und dass der Teufel das benutzt, auch in der Versuchungsgeschichte bei Jesus, dass er ihm die Reiche der Welt zeigt Und in unserem Leben ist das ganz gefährlich. Wir brauchen die Augen, dass wir wirklich durchsehen, durch diese vergängliche Welt hindurch. Das war auch so, die war so verwirrt, die Maria. Deshalb ist das Sehen nicht das, was uns zum Glauben führt. Was ist denn passiert? Jesus sagt zu der Maria Magdalena, Maria. Und wie Jesus das sagt, erkennt sie Jesus. Und es ist ganz interessant, dass Jesus auch beim guten Hirten sagt, die Glaubenden hören seine Stimme. Nicht, dass sie da eine Stimme hören müssen, sondern die Glaubenden merken, was das Wort von Jesus ist. Und das merken sie ja ganz genau, auch als Predigthörer. Sagen sie, das ist nicht die Stimme des guten Hirten, was da heute verzapft wird. Das ist was anderes. Das ist ein anderer Geist da. Und da brauchen sie gar keine übersinnliche Erscheinung haben. Sie sagt, ich höre die Stimme meines Herrn. Und das geht Ihnen so, wenn Sie den 23. Psalm lesen, wenn Sie die Bibel lesen, sagen, das ist die Stimme meines Herrn. Und er sagt mir so viel, was in meinem Leben wichtig ist. Und das ist wichtig, dass Jesus auch Sie sieht, auch in der Trauer, auch in den Anfechtungen, in den großen Nöten. Und er geht seiner Gemeinde nach. Ganz wichtig ist, dass sie die Versammlungen nicht verlassen. Ganz wichtig ist, dass sie in den Verzweiflungen, Anfechtungen und Trauer ihres Lebens erst recht dort bleiben in der Gemeinde, auch wenn es ihnen oft schwerfällt, auch unter dem Wort bleiben und sagen, es ist der einzige Trost, den man hören kann. Ich habe ja viele Situationen gehabt, auch bei Beerdigungen, wo man das gemerkt hat, wie schwer das war. Ich hatte einmal den Sohn eines reichen Bürgers in Stuttgart. Junior Erbe war in der Fasnachtszeit irgendwo im Schwarzwald bei einer Fete, die sie gefeiert haben, durch den Wald gefahren und dort bei Glatteis gegen einen Baum gefahren und war tot. Ruft das Telefon an, die Stimme dieses Mannes, natürlich keine kirchliche Beziehung, eine Namensmitgliedschaft, und ich gehe dorthin und sage, will das alles besprechen, was man machen soll bei der Beerdigung. Und dann sagt der reiche Mann, großer Spekulant mit Grundstücken und Häusern, ganz bekannter Name, aber lassen wir das alles weg. Und sage ich, wer soll ich machen? Er sagt, ist mir alles egal, was Sie machen. Ich will gar nichts sagen. Machen Sie irgendwas. Er sagt, wollen Sie einen Lebenslauf haben oder ein Bibelwort? Ich sage, machen Sie, was Sie wollen. Gut, ich habe mich dann drauf gerüstet, habe gedacht, ich nehme dann keinen Talar mit und komme ins Krematorium, das war eine Verbrennungsfeier, und rappelvoll mit jungen Menschen, wie das so ist in diesen einflussreichen Kreisen, rappelvoll Stuttgarter Krematorium. Ich spreche mit dem Organisten, was haben Sie zu spielen? Da sagt er, ich muss nicht spielen, die haben in einer Unterführung in Stuttgart einen Gitarrenspieler angeheuert und haben ihm 200 Mark gegeben, er soll bei der Trauerfeier spielen. Und der war natürlich clever, der hat die 200 Mark eingesteckt und ist getürmt. Denn der junge Gitarrist, nachdem man ihm vorher schon die Gage gibt, wird in ein Krematorium kommen und sich der Gegenwart des Todes aussetzen. Und jetzt standen wir da und sagt, Gitarrenspieler sind da, die jungen Leute, alle da gestanden. Da, was soll ich jetzt sagen, weiß nicht. Und der Herr hat mir gesagt, einfach jetzt tu all die Worte sagen. 15 Minuten habe ich ein Bibelwort nach dem anderen gehört. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Keine Bestattungsformel, gar nichts war gewünscht. Die herrlichen Worte. Und so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Die Osterworte, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt mit ihm. Liedverse. Eine ganz wahnsinnige Demonstration. Dass wir wissen, das Wort Gottes, die Gegenwart des Auferstandenen hat allein die Kraft, um das zu überwinden und zu besiegen. Ein anderes Erlebnis, das mir auch so wichtig ist, wir hatten, gerade wie wir zu einer Reise, meine Frau ist mit aufgebrochen in die dritte Welt, war noch im Briefkasten, wie wir zum Flughafen gingen, ein Brief drin, dass das kleine Kind einer ganz lieben Familie Leukämie hat. Es war die gleiche Zeit, wo ein Sohn unseres Hauptmitarbeiters auch Leukämie hatte, zwei Kinder im Olgele drin waren. Und wie wir dann zurückkamen, die ganze Not, das ist ja in diesen Stationen so, die Kinder liegen drin wie Püppchen. Und diese schweren Todeskrankheiten und das Schlimme war bloß, dass ein Gebetskreis aus Irland den Eltern geschrieben hat, wir haben vom Heiligen Geist die Mitteilung bekommen, das Kind wird nicht sterben. Das haben die am Todestag natürlich bekommen. Es ist ganz furchtbar, wenn Leute solche schrecklichen Dinge in die Welt setzen. Und es war dann der Mutter ganz arg schwer, die Beerdigung. Es war ein Vorort von Stuttgart, wo wir die Beerdigung hatten. Es war, die Bäume blühten. Es war so richtig wunderbar alles. Und das kleine Kind, das sehr kleine Kind, war kein Jahr alt. Das ist eine solche Not, wie der Tod zuschlägt. Und die Mutter dreht durch und gibt den Sarg nicht her. Und natürlich auch noch die Verheißung, das Kind wird doch auferstehen und leben und alles. Da können sie ja nichts mehr machen. Wir waren ein kleiner Kreis. Schließlich sind wir zum Grab gegangen und ich habe gesagt, Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung, das Leben. Die Frau gibt den Sarg her, wir können die Feier machen. Eine Macht. Das Wort Gottes ist eine solche Macht. Und da müssen Sie immer wissen, sagen Sie das Wort Gottes in diesen Trostlosen, nicht als Spruch, sondern langsam und so, weil der Herr sich kundmacht an den verzweifelten Menschen. Ja, wir haben von dem Kauper gesprochen, der das Lied, es ist ein Bontraus heiliges Blut gedichtet hat. Wunderbar, das Wort Gottes ist das Einzige, wo Sie Frieden finden, auch wenn Sie in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie sind. Es ist ganz wunderbar, wie das Wort Gottes Kraft gibt. Die Grenzen unserer Nerven sind ja sehr begrenzt und schwach. Und die Maria merkt, Jesus ist da. Es ist diese Frau, von der die sieben Geister ausgefahren waren. War sicher auch psychisch sehr labil. Und die Maria weiß nur, Jesus ist da. Und jetzt müssen Sie wissen, dass das erst der Osterglaube ist. Der Osterglaube kommt erst dann, wenn wir Jesus vor Augen haben, den lebendigen, auferstandenen Herrn. Und dann weichen die Todesschatten. Und deshalb darf ich es nochmal sagen, lassen Sie keinen ungetröstet sterben. Keinen. Bieten Sie es auch den gottlosen Leuten an. Man hat ja von den Christen in der Sowjetunion gesagt, auf dem Höhepunkt der Verfolgung in der Khrushchev-Zeit, die Christen haben einen großen Einfluss, sind zuverlässige Arbeiter und so weiter. Und da war der eine Punkt, den man genannt hat, sie lassen niemand ungetröstet sterben. Und ich habe das wieder in Kuba erlebt, die jungen Prediger, das ist ja alles nur noch illegal und nicht mal registriert erlaubt. Und dann habe ich die Prediger schon morgens, das sind ja alles Laienprediger gewesen, junge Leute mit ihren Mädchen laufen, wo gehst du hin? Ich gehe Kranke besuchen. Das ist ein ganz, ganz großer Dienst. Das lassen die euch rein, das haben sie alle lassen einen rein. Auch die Atheisten. Weil das Sterben ist für die Atheisten das Allerschwerste. Und deshalb weichen Sie nicht zurück, halten Sie keine langen Predigten, auch nicht irgendwie, sagen Sie es mit Ihren Worten ganz schlicht. Aber Jesus lebt. Und er ist für mein Leben der, der den Tod zerstört. Und das ist so wunderbar, dass er des Todes Macht zerbricht. Der auferstandene Christus ist auferstanden. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, das tolle Bild von Paulus in 1. Korinther 15. Wie ein wildes Tier alles verschlingt, so ist der auferstandene Jesus, der die Todesmacht verschlingt. Und dass man überhaupt wieder den Blick aufrichten kann. Mein Vater ist ja sehr früh gestorben, mit 57 Jahren. Er ist ja abends nie vor 11 aus dem Neuen Schloss gekommen, seinem Arbeitszimmer im Kultministerium, und hat dann mitgeteilt bekommen, dass er Krebs hat und hat binnen 3 Stunden sein Schreibtisch geräumt. Er hatte ja immer an der Wand den Spruch hängen, mach mir stets Süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt. Gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Das war meinem Vater wichtig. Er hat ja im Dritten Reich sein Amt nicht bekommen, konnte kein Beamter werden und war strafversetzt auf halbem Gehalt als Lehrer. Und er war so bereit, wie Gott ihn führt. Und als er dann in Tübingen gestorben ist, der Hofrat, der Professor, hat aufgeschnitten und dann hat er gesagt, Schluss. Er hat gesagt, das Blut lief nur noch die Operationspfosten runter. Die Rechnung hat er trotzdem geschrieben. In Stuttgart haben sie gesagt, wir können nicht operieren wegen Blutbild, aber der in Tübingen, der Herr Hofrat, hat es gewagt. Aber mein Vater war geborgen im Herrn, als meine Mutter von Tübingen kam, hat sie gesagt, jetzt singen wir sein Lob und er dem höchsten Guten. Da haben wir gesagt, also Mutter, das passt absolut nicht. Ich sage, doch, da kommt gleich im ersten Vers schon, dem Gott, der allen Jammer stillt, gebt unserem Gott die Ehre. Sie merken auf einmal, wie die Lieder des Glaubens in den schwersten Situationen uns erst den Blick geben. Ja, ich will Gott danken und loben, weil wir eine Zukunft und eine Hoffnung haben, auch gerade im Sterben. Und das ist heute so wichtig. Das ist für die Ungläubigen um uns her ganz wichtig. Wir brauchen nicht grinsen in der Trauer, sondern wir dürfen sagen, wie tief wir getroffen sind. Aber wir reden vom Leben und nicht vom Tod. Und das ist so wichtig, was hier bei der Maria sichtbar wird, wie Jesus das sagt, dass Jesus sie kennt und dass wir sonst keine Sicherheiten brauchen. Und das ist ja ganz wunderbar, dass das so weiterging. Der Hohe Rat war noch im Amt, Jesus war kaum beerdigt. Und dann kam der Pfingsttag und Petrus legt den Psalm 16 aus. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger verwese. Und 5000 Menschen werden gläubig. Das ist was ganz Wunderbares, dass Jesus sich erweist, eben nicht durch die Zeugen des Glaubens gar nicht. Das ist ja, was schwach ist, hat Gott erwählt. Sondern dass er gerade durch seine schwachen Werkzeuge immer wirkt. Ludwig Hofacker, 30 Jahre alt und ein Todeskandidat im Sterben, der die größte Erweckung in den letzten 150 Jahren bei uns in Württemberg gewirkt hat. In wie vielen Sprachen sind seine Predigten übersetzt? Ich habe ja gesagt, 51. Auflage. Und Sie werden das immer wieder erleben, ganz schwache Zeugen, die benützte Auferstandene. Und das hat mich am meisten beeindruckt bei der verfolgten Gemeinde. Wunderbar, in der Sowjetunion. Die russischen Frauen mit ihren Kopftüchlein. Mensch, der Kommunismus hat die gejagt. Der hat die verfolgt und die sind gewachsen. Und die jungen Leute sind dorthin geströmt, weil sie gemerkt haben, dort ist Leben. Und am tollsten haben wir es dann erlebt in der Mao-Zeit in China. Es war ja unglaublich. Wo die Chinesen alles auslöschen wollen und dann plötzlich sind solche Zahlen zum lebendigen Glauben gekommen. Wenn Sie das erleben in Shanghai, die offenen Kirchen, das sind sehr viele in den alten Kirchen, prasselvoll, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und mit welcher einer Hingabe sie dort sind, dass ein System, das den Materialismus predigt, keine Kraft mehr hat. Und jetzt merken wir, was unsere Kirchen wieder brauchen. Wir brauchen das Zeugnis vom auferstandenen Herrn, der lebt. Und das ist ganz wichtig. Warum darf denn die Maria Jesus nicht anrühren? Weil Jesus schon in der neuen Wirklichkeit der kommenden Welt ist. Jetzt sind wir sind noch in diese materielle Welt gebunden. Wir können deshalb Jesus nicht sehen. Deshalb erkennt die Maria Jesus auch nicht. Jesus ist der sichtbaren Welt entzogen und ist unmittelbar bei uns. Und das erleben sie in einer massiven Weise. Ich sage ja nochmal, wenn sie in die Röhre geschoben werden in der OP, selbst auf dem Sterbebett erleben sie das und sagen dann, ich habe gar keine Angst, Jesus ist bei mir. Ich habe es Ihnen erzählt von dem Helmut James Graf von Moltke und wir könnten viele Leute erwähnen, die das erlebt haben in dieser wunderbaren Weise. Und ich habe ja gestern Ihnen erzählt von dem jungen Studenten, Physikstudenten, der gestorben ist im Robert-Bosch-Krankenhaus. Die meisten jungen Leute bei uns sind da zum Glauben gekommen. Weil sie gesagt haben, ja, das habe ich ja noch nicht so fest. Wie der das gewusst hat, geht zur Herrlichkeit. Und das ist so groß, dass wir dieses Zeugnis schulden in unserer Zeit, den Auferstandenen, der lebt. Und wir brauchen keine Beweise für die Auferstehung von Jesus. Obwohl es, ich sage ja nochmal, ein ehrlicher Historiker sagen muss, sie können eher bezweifeln, dass Cäsar gelebt hat. Weil das von so vielen Zeilen, als der Paulus am Ende seines Lebens war, war in allen größeren Städten im Römischen Reich, gab es eine Jesusgemeinde. Und das hat mich immer wieder beeindruckt, auch in der dritten Welt. Das ist ja so unglaublich, wie das war in Bhutan oder so, waren ja nie Missionare oder in Kasachstan. Und wie das Evangelium sich plötzlich durchsetzt, wie wenn Gott einen Schieber wegtut und Menschen zu einem solchen Glauben kommen und dann gleich im Martyrium für Jesus sterben. Wie diese 21 ägyptischen Arbeiter, die da in Libyen erschossen wurden, die 21, da gibt es ja dieses tolle Buch drüber im Rowohlt Verlag, wo die in die Gehirnwäsche kommen müssen, rufen Allah, Uk Akbar, und dann stehen die da mit ihren Messern hin, dann rufen die Jesus, mein Heiland. Und das nehmen die noch auf, die Terroristen. Und die Ägypter haben diese Tonbänder abgehört, das darf man nicht angucken, das brauchen sie nicht anzutun, diese Schreckensbilder. Aber die haben gesagt, das rufen sie. Nachdem sie 4 Wochen in der Gehirnwäsche waren, müssen Allahu Akbar rufen, rufen sie Jesus, mein Heiland. Und mehr Beweis vom auferstandenen Jesus brauchen sie nicht. Diese Beweise, die sie konstruieren, sind alle aus einer vergehenden Welt, dass sie nicht stützen, sondern dass Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass die Maria hingeschickt, die Maria von Magdala, es den Brüdern zu sagen, und Jesus spricht von seiner Himmelfahrt und zu eurem Gott, und es wird verkündigt in der Welt, und der Siegeslauf des Evangeliums geht durch die Welt. Das muss ich nochmal sagen, weil auch dieses Buch, ich freue mich, dass Bühne das nochmal aufgelegt hat, es war ja auch lange Zeit vergriffen, jenseits der endlosen Meere, was alles Quatsch für die Mission erzählt. Es waren immer nur Einzelne. Es gab keine Kirche, die Mission getrieben hat, nicht mal die Baptistenkirche. Die hat zu William Carey gesagt, du bist ein unverbesserlicher Enthusiast. Es waren immer einzelne Leute, ganz kleine Kreise, die Mission begonnen haben. Und in großer Schwachheit. Und die hinausgezogen sind. Und noch nie ist ein Missionar in der Welt willkommen geheißen worden. Im Gegenteil. Immer war es, hau ab. Du hast hier nichts verloren. Fremdenfeindlichkeit ist das Erste, was die Missionare spüren. Und dann das Recht, wenn er noch etwas bringen will. Und dann, wenn er noch gar gegen die Götzen und Geister dieser Menschen etwas sagt, dann ist er sowieso verloren. Und wie Gott plötzlich die Bahn bricht und wie das lief. Wie Nommensen, das ist ja immer so toll, der Nommensen, Nordstrand des Moor bei der Insel Pellworm, war Sohn des Schleusenwärters, und da ist ein Ochsenwagen dem Kind über die Beine gefahren. Nie mehr laufen können, sagt der Arzt. Und der Bub sagt, lieber Heiland, ich möchte doch für dich in die Welt ziehen. Und Gott schenkt ihm Genesung. Und dann geht er zur Mission und fragt, und überall wird er abgelehnt. Und dann heuert er sich als Schiffsjunge an und kommt so schließlich nach Indonesien, auf dort. Und das Erste ist, dass der Zauberpriester ihn vergiften will. Das Essen, er isst das Essen, und der Rest stellt ihn vor der Hund, und der Hund fällt tot um, und er überlebt. Und dann sagt ihm der Häuptling, du bist hier nicht willkommen, hau ab. Und er sagt, ich bleibe. Und dann hört er ein großes Götzenfest, wo die Kopfjäger, die haben ja immer die Dörrköpfe in ihren Gürteln gehabt, erschlagene Menschen, und das war ihr Ruhmeszeichen, das waren die Dayaks. Und dann geht er hin, wo das Fest ist, wo 10.000 in Trance mit den Speeren umlaufen. Heute stirbt der weise Mann. Und dann springt er mitten hinein und sagt, das ist die Stimme des Teufels und nicht die Stimme des lebendigen Gottes. Ich rede euch von der Liebe des Heilands. Und lassen die Speere fallen. Da muss man doch wieder sehen, die großen Geschehnisse in der Weltmission, die ersten Missionare, die nach China ausgegangen sind, die sich gar nicht ins Land wagen durften, die Hudson Taylor dort waren, alles. Nie hat die Mission mit irgendwelcher Gewalt getan, nur das schlichte Zeugnis. Und die meisten sind umgekommen. Die haben nie was gesehen von der Frucht. Wenn die das heute sehen würden, was sie erreicht haben, das ist unglaublich. Die haben ja alle nichts erlebt. Die ersten, die dort in Nordnigeria, wo heute immer die Massaker sind von Boko Haram, wo seit 85 jedes Jahr 15.000 friedliche Bürger umgebracht werden von den Islamisten und so weiter, da sind die aufgebrochenen, die alten Missionare, sagen, ihr seid wahnsinnig, da oben könnt ihr nicht überleben, die ersten sind umgekommen. Und dann ist das Evangelium gewachsen und Muslime haben gesagt, wir wollen mehr von Jesus hören. Und sie merken, dass der Auferstandene erweist sich auch in ihrem Leben als der Sieger. Über Sünde, Tod und Teufel. Und deshalb ist das Zeugnis so wichtig, des auferstandenen Jesus. Und wenn Sie wissen wollen, was der Schaden unserer Christenheit ist, dass der auferstandene Jesus nicht mehr klar in der Mitte steht. Und das dürfen Sie als schlichte Christen immer wieder sagen, wenn Sie bloß rufen, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist ganz schlimm, was wir erlebt haben, auch im Studium, und was wir heute in den Kirchen hören. Es ist ganz schlimm, aber ganz herrlich, dass Sie Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus führen dürfen. Und es ist so wichtig, dass das weitergesagt wird. Das sendet Jesus die Maria hin, dass sie es weitersagt, nicht nur den Brüdern, sondern dass es in der Welt verkündet wird. Und dann sind die herrlichen Osterlieder da. Ich habe den Gellert schon erwähnt, Jesus lebt mit ihm, auch ich, schwer depressiv natürlich, auch dieser Professor. Und dies er erleben wird auch mich von den Toten auferwecken. Und das ist so herrlich, das ist dann aber auch die herrlichen Lieder, alle, die werden die Osterlieder ein Spott der Tod ist worden. Benjamin Schmolk in der großen Christenverfolgung in Schlesien. Wie heißt es dort? Willkommen, Held im Streite. Wir gehen heute, stehen wir jubelnd um dein leeres Grab da. Der Tod kann uns nicht mehr schrecken. Und das müssen Sie wissen, dass das nicht sein darf, dass Sie Angst vor dem Sterben haben. Es gibt eine kreatürliche Angst. Heute Morgen ist der große Viehtransporter bei dem Bauernhof da unten vorgefahren. Das merken auch die Kühe, wenn sie einsteigen. Das ist immer Not. Es gibt eine kreatürliche Angst. Die haben wir alle. Aber Sie dürfen wissen, im Glauben darf ich sie überwinden. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie auch vor großen Operationen stehen. Wir haben auch hier unter uns manche, die in schweren Krebsbehandlungen stehen. Da müssen Sie aber wissen, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Jesus ist größer, er führt die Hände der Ärzte und er hat es bestimmt, wie auch immer. Und es wird das Größte meines Lebens sein, wenn ich da, auch wenn das Saints go marching in, wenn ich einmarschieren darf in die Herrlichkeit. Und ich habe Ihnen gestern noch den Vers beim Abendmahl zugerufen aus dem Lied Himmel an. Halleluja singst auch du, wenn du Jesus siehst. Unter Jubel eins so in den Himmel ziehst. Gelobt sei er, der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg. Gelobt sei er, der hilft dir zu deinem Sieg, dass du nicht hängen bleibst an den irdischen Dingen. Deshalb müssen sie zeitig ihre Sachen ordnen, dass die Kinder nicht streiten wegen ihren letzten Sachen, die sie hinterlassen. Es gibt ja fast kein Haus, wo man sich nicht streitet ums Testament. Deshalb klären sie die Dinge. Aber dann müssen Sie sich innerlich vorbereiten. Mein Bruder Rolf hat ja in den letzten Jahren seines Lebens noch ein Buch geschrieben im Franke Verlag, Würdig und getrost sterben. Ganz praktisch. Und das lohnt sich ruhig auch in den besten Tagen seines Lebens, das noch einmal anzusehen, dass ich mich vorbereite auf diese Zeit, die kommt. Denn das, bei mir ist es ganz klar, aber sterben ja auch viele junge Leute. Das hängt ja gar nicht vom Alter, aber ich sage immer bei den Freizeiten, riskieren Sie das nochmal, ob ich das noch tun kann. Dann sagen die immer, das sind auch Jüngere, die schon sterben. Wir müssen nur einfach damit rechnen, dass das gar nicht wichtig ist, wann unsere Todesstunde kommt, dass mein Leben bereit ist und fertig, auch im Blick auf das Gericht Gottes. Dass wir die Dinge abgelegt haben, die uns belasten. Und das ist die große Freude der Auferstehung. Jetzt können wir natürlich noch viel reden über 1. Korinther 15, die Herrlichkeit. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, dem Herrn. Deshalb bleibt auch kein Torso übrig. Wenn der Herr mich abruft, er muss das wissen, wie das dann weitergeht mit den Arbeiten. War mir immer ein bisschen ungewiss, wie ich in der Arbeit von Hilfe Brüder stand. Ich hatte ja nie einen Arbeitsvertrag. Wir hatten ein großes Büro mit 20 Mitarbeitern. Ich hatte nicht mal einen Dienstvertrag und hatte auch die ganze Geschäftsführerverantwortung. Ich habe immer gesagt, was ist? Ich war ja mal von den Geiseln genommen und war am Südsudan in diesen schwierigen Flügen und so weiter. Und wenn man sagt, wie geht es denn weiter? Und ich habe gesagt, der Herr wird euch leiten, wie es weitergeht, wenn ich plötzlich abgerufen werde. Wir dürfen aber auch so leben, nicht in der Angst, sondern wissen, ich will meine Arbeit noch tun und meine Pflicht noch tun. Und es ist herrlich, wenn schon der Lichtschein der Ewigkeit in unser Leben fällt. Und wir uns freuen, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus sein. Aber was nötiger ist, ich will auch dann noch den Willen des Herrn tun, wo ich gebraucht werde. Aber die Osterfreude ist das Herrlichste, die bei uns bleiben soll und die auch nie abreißen soll. Und die auch am Grab sichtbar werden soll. Nicht die Trauer, sondern einer hat den Siegespreis, die Krone des Lebens empfangen. Das ist ein Triumph, wo wir uns freuen, so wie es die Afrikaner tun. Da holen sie Trompeten raus und spielen die Osterlieder. Und dann wird nicht geheult, sondern Gott gedankt, was wir durch dieses Leben empfangen haben. Das ist ganz wichtig, weil es das in der Welt nicht gibt. Das kann man auch nicht simulieren. Aber da muss man den auferstandenen Jesus kennen. Und haben wir heute das an diesem Kar-Samstag, wie man diesen Samstag nennt, besprochen, obwohl wir sonst eigentlich über die Grablegung Jesu reden könnten. Aber es sind so herrliche Ostergeschichten in der Bibel. Und deshalb wollen wir die kennenlernen und dass sie auch mit einem lebendigen, auferstandenen Christus leben, wenn sie nach Hause gehen. Auch im Blick auf alle Nöte und Ängste, die sie haben. Und bitte nehmt euch der Angefochtenen an. Es ist ganz wunderbar, wenn man dann mit den Angefochtenen sagt, ich möchte jetzt mit ihnen beten. Ich will ihnen ein Wort Gottes sagen. und das ist so groß, zu ermutigen und zu stärken. Unsere Christenheit leidet daran, dass sie den auferstandenen Jesus nicht mehr kennt. In unserem rationalen Denken, wenn das alles ist und das Evangelium ausgeschaltet ist, da gibt es keine Auferstehung. Da gibt es keine neue Welt. In dieser Welt können Sie verzweifeln. Wenn Sie daran denken, dass der grüne Minister Habeck die Ostermarschierer aufruft, sie dürfen nicht für den Frieden demonstrieren, sondern müssen den Krieg unterstützen. Heute sind doch die Friedensmärsche. Was ist das für eine verrückte Welt, in der wir leben? Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Die Grünen waren doch mit der Greta die Friedenspazifisten. Wir sind für den Frieden. Wir glauben nicht, dass die Dinge dieser Welt eine Bedeutung haben. Und wir sehen auch manches vielleicht ganz anders als die Öffentlichkeit. Wir haben diesen großen himmlischen Blick. Und das ist die Freude unseres Lebens. In der Welt geht alles drunter und drüber. Da weiß man gar nicht mehr, was man denken soll. Aber Welt, du bist uns zu klein, sagt der Terstegen. Wir gehen durch Jesu Leiden hin in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Und das soll uns täglich bestimmen, egal wie hoch der Tankpreis ist und ob man noch mit seinem Auto fahren darf oder ob man noch Fleisch essen darf oder nicht. Die Tagesnachrichten interessieren uns. Und wir haben einen Himmelsblick und wir möchten möglichst viele noch mitnehmen zur Herrlichkeit. Jesus offenbart sich heute denen, die ihn suchen. Das ist ganz wunderbar und wer ihn sucht, der findet. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du auferstanden bist und lebst. Wir dürfen uns auch deiner Fürsorge anvertrauen und dich bitten, dass wir unter deinem Schutz stehen in der großen Osterfreude. Es geht zur Herrlichkeit und all das kann uns nicht das große Ziel verdunkeln. Und deine Gegenwart, die ist so groß, dass du zu uns redest durch dein Wort, das ein lebendiges Wort ist, das uns tröstet, das uns Glauben wirkt und schafft und das uns geborgen macht in dir. Und wir wollen dich jetzt bitten, für all die Kirchen, wo morgen gepredigt wird, gib doch du den Predigern erst den Durchblick, wenn sie selber noch nicht gefunden haben, dass dein Wort so stark ist und dass der Tod niedergerungen ist und dass es keine Schrecken mehr gibt in dieser Welt, weil du lebst und uns diese Bergung gibst. Wir freuen uns auf deine Vollendung. Diese Welt vergeht, aber deine Welt kommt. Wir freuen uns, dass uns diese Welt nicht mehr binden darf mit ihren Schrecken und mit ihrer Angst, sondern wir sind geborgen in dir und freuen uns. Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Amen.